Bisher bei Die Mafia-Prinzessin.
Sehr schön. Ja, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben.
Leute, die dieses Krankheitsbild haben, treten extrem überzeugend auf, weil sie sich perfekt einfühlen können. Und mein Bruder hat gesagt, mein Bruder ist ein völlig areligiöser Mensch. Hat gesagt, hoffentlich schmürzt sie in der Hölle.
Ach so,
Also wollen Sie unsere Karte noch gleich?
Oh ja, gerne. Das ist nett.
Ja.
Ja, wunderbar.
Alles klar.
Danke.
Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.
Wiedersehen.
Der ist jetzt gerade raus und wir sitzen hier und sind völlig fassungslos. Wir haben jetzt 2,5 Stunden mit ihm geredet. Und seine Aussage ist tatsächlich, die hat parallel 2 Erpressungsgeschichten.
Wir haben nämlich gestern noch darüber gesprochen, wie komplex es ist, wenn sie dem einen einreden muss.
Aber es ist doch genial. Es ist doch ein genialer Plan von ihr, zu sagen, sie sei die Stimme Gottes, da gibt es kein Entkommen, da gibt es kein Entrinnen für ihn. Hat keine Chance. Die hatte diesen Mann völlig in der Hand und der saß, das ist ein Häuflein Elend, wie der hier saß, in sich zusammengefallen, zusammengesunken. Der hat den harten Preis dafür bezahlt. Profitiert hat der null von nichts. Das heißt, was hat sie denn, also welche Lesart, außer der, wie er sie erzählt, ist denn jetzt noch plausibel? Der hat doch alles verloren, der hat doch nichts. Und macht sich hier vor uns Wildfremden auch noch komplett nackig und erzählt uns diesen ganzen Wahnsinn. Also ich bin fassungslos.
Was hattest du erwartet?
Ehrlich gesagt, ich habe gar nichts mehr erwartet. 12 Chihuahuas, Millionenerben, Prinzessinnen. Mich konnte eigentlich nichts mehr schockieren und mich hat es trotzdem jetzt noch schockiert, das in dieser Direktheit von ihm zu hören. Und vor allem, dass ich ihm das wirklich abnehme. Ich hatte ein bisschen vorher ja schon den Verdacht, dass ich es nicht für komplett unplausibel halte.
Also sehe ich alles auch so. Aber wenn man es jetzt einmal nochmal hinterfragt, bestätigt halt natürlich einfach nur, also am Ende bestätigt es ja nur Urteil, Prozessstrategie. In seinem Geständnis, er bestand in einer psychischen Abhängigkeit, die er jetzt aber nicht näher ausführen will. Mein Mandant, obwohl ich ihn dazu dränge, schreibt sein Anwalt, will da nicht näher darauf eingehen, worin diese psychische Abhängigkeit bestanden habe. Und jetzt erstmal hier nicht
gut. Aber welche Strategie soll er denn verfolgen? Wir dachten ja, oh, der hat Angst vor der Wiederaufnahme.
Alles soll ruhen bleiben. Recht ist gesprochen, Urteile wurden gefällt, Schuld gesühnt. Bitte Gras drüber wachsen lassen und nicht mehr dahinter kommen, dass hier 2 Top-Juristen eine bipolare Frau ausgenommen haben.
Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber jetzt bleibt der Jawlensky offen.
Also ich hole mir jetzt den Jawlensky und gehe ins Wochenende.
Ich auch. Oh Mann. Na gut. Auf geht's weiter. Das ist unglaublich.
Das ist Die Mafia-Prinzessin. Ein FIO Original des SZ-Magazins von Patrick Bauer und mir, Till Krause. Folge 5: Das Millionenbild. Auf dem Heimweg von dem Gespräch mit dem Adoptivvater Johannes Reichelt sind wir irgendwie aufgekratzt. Denn die Geschichte von der angeblichen Mafia-Prinzessin hat eine entscheidende Wendung genommen. Wir haben Johannes Reichelt persönlich kennengelernt. Und er hat uns seine Geschichte erzählt, die ein krasser Gegensatz zur Version von Katharina Peters ist. Um es nochmal kurz zusammenzufassen. Sie hatte sich ja an uns gewandt mit der Bitte um Hilfe. Weil sie sagt, ihr Ex-Mann und ihr Adoptivvater haben sie um ihr Vermögen betrogen. Dafür saß sie im Gefängnis. Erst seit kurzem ist sie wieder frei und hat einen Anwalt gefunden, der sie als Opfer eines Justizskandals sieht. Als wir uns dann die Akten genauer anschauen, kommen wir zu einem anderen Schluss. nämlich dass Katharina Peters offenbar zuerst ihren Adoptivvater um viel Geld gebracht hat und dann gemeinsam mit ihrem Adoptivvater dessen Eltern dazu gebracht hat, Katharina Peters ihr ganzes Geld zu geben. Und als das dann aufgebraucht war, hat sie einen reichen Mann im Internet gesucht. Die beiden heiraten und Katharina Peters setzt ihn mit erfundenen Mafia-Geschichten unter Druck, bis auch er ihr noch sein ganzes Geld gibt. Und es geht hier wirklich um viel Geld. Etwa 400.000 Euro in bar von den Eltern ihres Adoptivvaters, plus dessen Wohnung in München, die auch nochmal 600.000 Euro wert war. Und dann kommt ja noch das ganze Vermögen ihres Ex-Manns Michael Peters dazu, auch nochmal mehrere Hunderttausend. Und mit diesem Geld hat Katharina Peters dann die ganze Kunst gekauft, viel davon bei eBay. Da haben wir ellenlange Listen gesehen. Standuhren, Schmuck, Gemälde, Kronleuchter. In Bankschließfächern in Liechtenstein hatte sie Goldbarren gelagert und Bargeld. Teile dieses Vermögens sind übrigens bis heute verschwunden. Wir haben uns ja immer gefragt, warum hat der Adoptivvater von Katharina Peters mitgemacht bei dieser Erpressung? Und jetzt sagt er uns, weil auch er von ihr unter Druck gesetzt worden ist. Und zwar mit der Behauptung, sie sei eine himmlische Gesandte und könne Gottes Stimme hören. Und wenn ihr Adoptivvater nicht genau das tut, was sie von ihm verlangt, wird sie Gottes Zorn auf ihn herabrufen. Diese Aussage ihres Adoptivvaters klingt natürlich erstmal unglaublich. Aber irgendwie würde das zumindest erklären, warum der Adoptivvater ihr so hörig war. Auch vor Gericht war ja damals von einem psychischen Abhängigkeitsverhältnis die Rede. Der Adoptivvater wollte das damals nicht näher erklären. Wir wollen natürlich überprüfen, ob an dieser Geschichte mit der Stimme Gottes etwas dran ist. Und überhaupt möchten wir den Adoptivvater ein bisschen besser einschätzen können. Wir rufen also den Bruder des Adoptivvaters an. Er ist Professor in der Schweiz und erinnert sich gut an alles, was damals passiert ist.
Ich bin auch im Homeoffice. So, hallo. Mein Kollege Patrick Bauer müsste sich auch gleich noch zuschalten. Mit dem mache ich diese Recherche gemeinsam. Der hatte sich auch gemeinsam mit mir, mit ihrem Bruder getroffen.
Auch der Bruder des Adoptivvaters will erstmal genau wissen, warum uns dieser Fall interessiert und ob wir wirklich Journalisten sind. Er will in dieser Audiodoku nicht mit seiner echten Stimme vorkommen. Aber das macht nichts, denn viel von dem, was er uns erzählt, kennen wir schon aus den Akten. Besonders wurmt ihn natürlich das viele Geld der Eltern, das an seinen Bruder und dessen seltsame Adoptivtochter geflossen ist. Auch er kennt mittlerweile die Erklärung seines Bruders, dass Katharina Peters ihm eingeredet hat, die Stimme Gottes zu sein.
Wenn ich Ihren Bruder richtig verstanden habe, dann hat sozusagen ihn einfach damit gebrochen, ja, indem sie sagt, ich höre die Stimme Gottes und du bist ein gottesfürchtiger Mann. Das heißt, wenn du jetzt nicht das machst, was ich sage, dann kriegst du den Zorn Gottes zu spüren. Dann wird heute noch deine Mutter sterben. Dann wird heute, also so hat es uns ja berichtet und in diesem ganzen Irrsinn. Also
so recht glauben kann er das nicht. Aber er erzählt uns, dass Johannes Reichel schon früher einen Hang zu abgedrehten Storys hatte. Einmal sei er fast in die Fänge einer Sekte geraten. Dann wieder hatte er dubiose Kontakte zu Frauen im Internet. Was auch immer seinen Bruder damals geritten hat, er hat ihm verziehen. Johannes Reichelt sei einfach ein Spielertyp, der schon früher beim Skat mit sehr schlechten Karten sehr gut bluffen konnte. Aber für kriminell hält er seinen Bruder nicht. Der Bruder des Adoptivvaters hält ganz klar Katharina Peters für die treibende Kraft in dieser Geschichte. Auch wir sind mittlerweile sicher, dass wir Katharina Peters nicht mehr vertrauen können. Doch es gibt immer noch viel in dieser Geschichte, das wir nicht verstehen. Zum Beispiel ist es ja so, dass Katharina Peters uns immer wieder Namen von Leuten nennt, die ihre Version bestätigen können. Und eine dieser Frauen, die uns Katharina Peters quasi als Zeugin für ihre Unschuld genannt hat, wollen wir treffen. Es ist die ehemalige Leiterin des Schwesternwohnheims in München, in dem Katharina Peters als junge Frau gelebt hat. Das war zu der Zeit nach ihrer Fehlgeburt, als sie mit ihren Eltern so zerstritten war, dass sie bei Nonnen Unterschlupf gesucht hat. Wir haben ja schon den leiblichen Vater von ihr kennengelernt. Und der sagte, Katharina hat damals schon gelogen und Geschichten erfunden. Darauf hat Katharina Peters dann zu uns gesagt, die Leiterin dieses Schwesternwohnheims kann bezeugen, was für eine anständige Frau sie damals war und wie schlecht sie von ihren Eltern behandelt wurde. Wir finden also heraus, dass die Ordensschwester noch lebt. Sie ist über 90 und wohnt in einem Altenheim in Oberbayern. Sie ist noch sehr fit und erinnert sich gut an Katharina Peters. Wir treffen die Ordensschwester in einem Aufenthaltsraum des Altersheims. Wir nehmen Platz an einer Eckbank. Neben uns surrt ein Kühlschrank.
Wissen Sie, ich war erst 11 Jahre in der Krankenpflegeschule und da kriegt man ja jedes Jahr so 12, 15 neue Schüler, Schülerinnen. So vielen verschiedenen Charakteren, wo man da begegnet. Ich habe mich zum Teil auch zu Recht überfordert gefühlt, all diesen gerecht zu werden. Und da war die ein herausragender Fall. Die war wie ein Frosch, der immer wieder, die hat man nicht fassen können. Mit einem guten Rat und mit einem Gedankengang, um sie mal festzunageln. Ich möchte gern wünschen, dass es ihr gut geht. So wenig ich ihr persönlich helfen könnte dabei. Weil ich, wenn ich ehrlich bin, mehr Angst vor ihr habe, als wie große Hilfsbereitschaft.
Was, wissen Sie noch, was Ihnen dieses Gefühl von Angst vermittelt hat?
Die Unklarheit. Es gab kaum klare Aussagen von ihr. Das ging so wischiwaschi.
Hatten Sie das Gefühl, sie verheimlicht was? Oder?
Verheimlicht vielleicht nicht, sondern sie lebt in einer Fantasie.
Und hat sie Ihnen irgendwie Einblick in diese Fantasie gegeben?
Nein.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Diese alte Ordensschwester ist für uns absolut glaubwürdig in dem, was sie uns da erzählt. Dass sie Katharina Peters nie so richtig einordnen konnte. Dass sie sogar Angst vor ihr hatte. Und noch was erzählt sie uns. Viele Jahre, nachdem Katharina Peters aus dem Schwesternwohnheim ausgezogen war, stand sie plötzlich wieder vor der Tür. Im Schlepptau hatte sie einen älteren Herrn, der sich als bayerischer Staatsbeamter vorgestellt hat. Er wirkte wie ein Hündchen, sagt die Ordensschwester. Ganz unterwürfig sei der Mann gewesen. Die beiden hatten ein Dokument dabei, das die Schwester unterschreiben sollte. Sie erinnert sich nicht mehr genau, worum es ging, aber unterschrieben hat sie nichts. Später wurde auf einem Computer von Katharina Peters und ihrem Adoptivvater ein Brief gefunden, in dem die Heimleiterin bestätigen sollte, dass Katharina Peters von ihren Eltern misshandelt wurde. Unterschrieben wurde der Brief nie. Patrick und ich müssten jetzt eigentlich dringend mit Katharina Peters sprechen. Doch es ist mittlerweile März 2020, die Corona-Pandemie macht Reisen unmöglich. Und dieses Gespräch mit Katharina Peters, in dem wir sie mit diesen neuen Wendungen konfrontieren, das wollen wir nicht per Videokonferenz oder Telefon führen. Wir schreiben Katharina Peters also eine Nachricht, dass wir weiter an der Sache recherchieren und sie treffen wollen, sobald es die Corona-Auflagen wieder erlauben. Sie antwortet, dass sie es nicht eilig hat. Denn ihr neuer Anwalt, Dr. Ulf Schneider, arbeitet schon unter Hochdruck an ihrem Fall.
Der Fall ist außerordentlich. Es gilt jetzt, eine Strategie zu entwickeln, die Zeit braucht. Dr. Schneider ist notentechnisch ein Ausnahmejurist, dazu Theologe und Marineoffizier, der sich nicht auf einen oberflächlichen Blick beschränken wird. Er macht das aus einer gewissen Überzeugung.
Mit uns will dieser neue Anwalt nicht reden. Wir rufen ihn an, er klingt sehr arrogant am Telefon. Er sagt, mit Journalisten spricht er grundsätzlich nicht. Wir finden im Netz nicht viel über ihn, nur einen Leserbrief, den er offenbar an eine politisch äußerst rechte Zeitung geschrieben hat. Er hat keine Website und ist bisher nicht mit größeren Fällen in der Öffentlichkeit aufgetaucht. Katharina Peters alter Anwalt Werner Hagen weiß mittlerweile, dass sie einen neuen Anwalt hat. Die beiden sollen den Fall jetzt gemeinsam voranbringen, sagt Katharina Peters. Weil wir hier erstmal nicht weiterkommen, schauen Patrick und ich uns noch einen weiteren Aspekt dieser Geschichte an, den wir bisher noch nicht so genau betrachtet haben. Das Kunstwerk von Jawlensky. Oder besser, das Bild, von dem Katharina Peters sagt, dass es ziemlich sicher ein echter Jawlensky ist. Sie hatte dieses Bild ja während ihrer Ehe mit Michael Peters gekauft. Und wenn es echt wäre, würde das die ganze Geschichte nochmal ordentlich durcheinanderwirbeln. Denn dann wäre Katharina Peters plötzlich eine reiche Frau. Momentan lebt sie nach ihrer Haft ja von Hartz IV. Und sie hat immer noch hohe Schulden bei ihrem Ex-Mann. Aber weil das Bild so viel wert wäre, also mehrere Millionen Euro, wären damit nicht nur all ihre Schulden gedeckt, sondern Michael Peters müsste ihr aus dem Verkauf des Bildes sogar noch Geld abgeben. Patrick und ich sind keine Kunstexperten, also fangen wir erstmal ganz von vorne an, uns mit dem Maler Alexei von Jawlensky zu beschäftigen. Jawlensky gilt als wichtiger Vertreter des Expressionismus. Er war gemeinsam mit Wassily Kandinsky und anderen damals bei der berühmten Künstlergruppe Blauer Reiter. Seine Bilder werden bei Auktionen für mehrere Millionen Euro verkauft. Und Katharina Peters hat uns ja erzählt, dass sie während der Ehe ein Ölgemälde gekauft hat, das für sie eindeutig von Alexei von Jawlensky stammt. Dieses Bild hat sie auf einem ungewöhnlichen Weg gekauft, nämlich bei eBay. Die Leute, die es verkauft haben, wussten offenbar nicht, was für einen bedeutenden Künstler sie da verkaufen. Und darum hat sie zugeschlagen. Den Kaufbeleg zeigt sie uns. Gekauft im Herbst 2009 für 2.360 Euro. Ja klar, haben wir gedacht. Wie unwahrscheinlich ist das denn bitte? Ein Millionenbild, das einfach so bei eBay auftaucht. Dann haben wir ein bisschen recherchiert und festgestellt, solche Zufallsfunde sind zwar sehr selten, aber es gibt sie. Im Zeitungsarchiv finden wir einige Artikel dazu.
Sensationsfund in der Küche einer Rentnerin. Bei einer Haushaltsauflösung nahe Paris fällt ein Bild auf. Es entpuppt sich als mittelalterliches Meisterwerk. Wert bis zu 6 Millionen Euro.
Forscher des Van Gogh-Museums in Amsterdam jubeln. Sie haben ein bislang unbekanntes Gemälde von Vincent van Gogh entdeckt.
Forscher entdeckt 4 echte Rembrandts. Nach umfangreichen Untersuchungen haben sich 4 Gemälde als authentische Werke des niederländischen Meisters herausgestellt.
Vielleicht ist dieser Jawlensky ja auch so ein Fall. Katharina Peters hatte uns bei einem Treffen schon Fotos dieses Bildes gezeigt. Es ist ein Ölgemälde mit reich verziertem Rahmen. Abgebildet ist eine junge Frau mit blonden Locken. Sie schaut dem Betrachter mit rot geschminkten Lippen direkt in die Augen. Den rechten Arm hat sie hinter dem Kopf angewinkelt, die linke Hand ruht auf Höhe ihres Bauches. Die Farben des Hintergrunds, ein pastellfarbenes Rosé und ein kräftiges Blaugrün, verschwimmen ineinander. Der Pinselstrich ist kraftvoll. Unten links steht gut lesbar die Signatur. A. Jawlensky. Patrick und ich sind natürlich erstmal skeptisch. Wir haben gelesen, dass die Bilder von Alexei von Jawlensky oft gefälscht werden. Es ist einem Fälscher sogar mal gelungen, gefakte Jawlensky-Bilder an ein Museum zu verkaufen. Das gab damals einen Riesenskandal. Katharina Peters hat natürlich sofort gemerkt, dass wir die Geschichte des zufällig bei eBay gekauften Millionenbildes kaum glauben können. Ihr ging es ja genauso, sagt sie. Aber als das Bild geliefert wurde, war ihr klar, es könnte wirklich echt sein. Die Leinwand wirkt alt und geflickt, der Rahmen ist aus leicht verwittertem Holz, die Unterschrift sieht perfekt aus. Und als sie das Bild umdreht, sieht sie darauf einen Aufkleber der Deutschen Reichsbahn mit Hakenkreuz. Solche Transportmarken wurden unter den Nazis auf beschlagnahmte Bilder geklebt, sagt Katharina Peters. Der Jawlensky könnte also Raubkunst sein. Aber natürlich waren auch sie und ihr Adoptivvater erstmal skeptisch, als dieses Bild bei ihnen ankam. Also haben sie ein paar Kunstsachverständige angerufen, um mal einen Blick auf das Bild zu werfen. Einer von ihnen, ein bekannter Münchner Galerist, schreibt in einer eidesstattlichen Versicherung:
Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich bei dem Gemälde Jawlensky um ein Original handelt. Dafür sprechen sowohl die Untersuchung mit der UV-Lampe, der Pinselstrich, die Untermalungen, die Transportmarke aus dem Nationalsozialismus, die Zusammensetzung der Farbe, genauso wie der Rahmen. Dieses Gemälde hat einen Marktwert in der Spanne von 6 bis 9 Millionen Euro, da es sich um eines der gesuchten Frühwerke handelt.
Auch andere Gutachten hat Katharina Peters uns geschickt. Ein Experte für alte Bilderrahmen schreibt darin, dass der Rahmen des Bildes nur für dieses Werk gefertigt wurde und mindestens 80 Jahre alt ist. Auch Michael Peters, ihr Ex-Mann, war damals sicher, dass das Bild echt ist, sagt Katharina Peters. Und ihr Adoptivvater sowieso. Mit dem haben wir bei unserem Treffen in dem Gasthof auch über den Jawlensky gesprochen.
Was spricht für Sie dafür, dass dieses Bild echt ist?
Das ist eine längere Geschichte.
Die ist schon auch interessant, weil Sie ja eben auch...
Erzählen Sie, wir haben Zeit.
Für diese Werte.
Also, als erstes, was dagegen spricht, es ist für 2.500 Euro bei eBay gekauft worden. Also, das sagt man, das kann nichts sein. Als der ankam, wir haben weit über 1.000 Gemälde gekauft. Und ein bisschen habe ich einen Blick bekommen für Gemälde. Dieses Gemälde ist so jenseits von allem anderen, was ich je gesehen habe. Also am selben Tag, wo es kam, ist ein sehr renommierter Restaurator kam zu uns. Und ich weiß noch, wie er das Gemälde zum ersten Mal sah. Wir hatten ihm nichts gesagt. Er fiel praktisch auf die Knie und betete es an. Er konnte es überhaupt nicht losreißen. Er schaute das Gemälde an und er sagte mir, wer so malen kann, der braucht nicht zu fälschen. Es kam dann eigens angereist der damalige Leiter der Gemäldesammlung des Fürsten von Liechtenstein. Er war extrem angetan und sagte, für eine seriöse Prüfung, ob das echt ist oder nicht, braucht man jetzt noch zwei Sachen, nämlich eine chemische Untersuchung der Leinwand und eine chemische Untersuchung der Farben. Und er hat zwei Stellen vorgeschlagen, eine in Wien, eine in Basel, wo man das machen lassen sollte. Und dann könnte man eigentlich sicher sagen, ob es echt ist oder nicht. Und er hat sehr empfohlen, das zu machen. Die einzige Stelle, die es verbindlich festlegen kann, ob es echt ist oder nicht, ist die Jawlensky-Stiftung in Locarno. Ich habe mit ihr telefoniert und damals wurde mir die Auskunft gegeben, Jawlensky hat sehr viel gemalt. Es gibt immer noch Gemälde, die neu auftauchen, die noch nicht im Verzeichnis drinstehen. Deswegen treffen sich jedes Jahr einmal die führenden Jawlensky-Experten der Welt in der Jawlensky-Stiftung Locarno, um das dann verbindlich festzulegen. Mhm. Aber auch da ist entscheidend eine Prüfung von Farben und Leinwand.
Um also zu bestimmen, ob ein Kunstwerk echt ist oder nicht, reichen nicht einfach ein paar Gutachten von irgendwelchen Kunsthistorikern. Im Fall von Jawlensky gibt es eine eigene Expertengruppe, die über die Echtheit von Jawlensky-Gemälden entscheidet. Und zwar beim offiziellen Jawlensky-Archiv in der Schweiz. Dieses Archiv wird geleitet von Angelika Jawlensky-Bianconi, der Enkelin des Künstlers. Katharina Peters hatte uns Briefe an dieses Archiv gezeigt, als sie und ihr Adoptivvater das Bild dort untersuchen lassen wollten. Doch dazu kam es nicht. Denn kurz bevor das Bild in der Schweiz beurteilt werden sollte, ist ihr Ex-Mann Michael Peters ja zur Polizei gegangen und hat Katharina Peters wegen der Mafia-Erpressung angezeigt. Danach ist er dann nach Ungarn gefahren, um den dort gelagerten Jawlensky mit nach München zu nehmen. Er hat das Gemälde dann bei einem Freund gelagert, der extra seinen Keller mit einer Panzertür ausgestattet hat. So steht es in den Akten. Warum macht Katharina Peters Ex-Mann das? Die einzige Erklärung ist, auch Michael Peters glaubt, dass der Jawlensky echt ist. Das wäre eine weitere verrückte Wendung in dieser Geschichte. Und vielleicht sogar ein mögliches Motiv für Michael Peters. Ja klar, eigentlich sind wir an diesem Punkt ja schon ziemlich sicher, dass Katharina Peters hier nicht Opfer, sondern Täterin ist. Aber als Patrick und ich uns mit dem Bild beschäftigen, kommen uns doch nochmal leise Zweifel. Denn es könnte ja sein, dass Michael Peters es in Wahrheit auf dieses Bild abgesehen hat. Denn wenn es echt wäre, hätte Michael Peters plötzlich ja doch wieder ein Motiv, Katharina Peters ins Gefängnis zu bringen. Denn dann könnte er das Bild in Ruhe verkaufen. Momentan ist die Rechtslage ja so. Katharina Peters wurde vor Gericht schuldig gesprochen und ihr Ex-Mann hat Anspruch auf Schadensersatz. Weil er durch die psychische Belastung wegen der ganzen Mafia-Erpressung irgendwann nicht mehr arbeiten konnte und all sein Geld verloren hat. Zur Wiedergutmachung hat das Gericht beschlossen, Michael Peters darf alle Sachen seiner Ex-Frau Katharina verkaufen. Also die ganzen Standuhren, die Antiquitäten, den Schmuck, den Katharina Peters damals gekauft hat. Michael Peters hat dafür extra eine Firma gegründet, eine Art Kunsthandel. Damit verkauft er den ganzen Schmuck, die Standuhren und die Gemälde. Es gibt nur ein Problem. So wie es aussieht, ist die Kunstsammlung von Katharina Peters nicht so viel wert, wie sie behauptet. Der Jawlensky wäre eine Ausnahme. Und den hat ihr Ex-Mann bis heute nicht verkauft. Bei unserem letzten Treffen mit Katharina Peters altem Anwalt Werner Hagen haben wir auch über das Bild gesprochen. Und der Anwalt sagte, irgendwas ist hier faul. Denn Michael Peters behauptet heute, das Bild sei nicht echt. Vielleicht, weil er warten will, bis Gras über die ganze Sache gewachsen ist und er das Bild irgendwann in Ruhe verkaufen kann?
Also das ist alles ganz, ganz merkwürdig. Ja. Also, für mich ist die Frage, ob der Jawlensky möglicherweise echt ist oder nicht, eine sehr offene Frage. Ja. So, ich sage rein von der Wahrscheinlichkeit her, spricht mehr dafür, dass er nicht echt ist, weil es ja eben in der Tat ein Knaller wäre, aber solche Dinge kommen vor. Ja, so bumm. Ne? Und für mich auch eine ganz skurrile Sache, dass also trotz wiederholter Anfragen vom Jawlensky-Archiv keine Antworten kommen. Ja, ne? Noch nicht mal die Antwort kommt, wir dürfen Ihnen keine Auskunft geben oder wie auch immer. Schlichtweg reagiert man nicht und man fragt sich ja bitte, warum denn nicht? Ne? Das sind alles so Merkwürdigkeiten, ne? Aber das wäre natürlich auch, oder ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, ne? Weil der Jawlensky natürlich ein echter Knaller wäre, ja, ist ja keine Frage.
Es ist schon seltsam, dass das Jawlensky-Archiv überhaupt nicht auf die Anfrage des Anwalts Werner Hagen reagiert. Also schreiben wir ebenfalls eine Mail an das Jawlensky-Archiv. Wir hängen Fotos des Gemäldes an und fragen, ob dieses Bild mittlerweile von Michael Peters zur Prüfung eingereicht wurde und ob es möglicherweise echt ist. Wir hören lange nichts vom Archiv. Irgendwann meldet sich ein Schweizer Notar bei mir. Er wurde von der Jawlensky-Enkelin beauftragt, mit der Presse zu sprechen. Er schreibt mir:
Sehr geehrter Herr Krause, das Archiv möchte sich über weitere Details in Bezug auf dieses Werk nicht mehr äußern. Das Wissen des Archivs untersteht auch einem gewissen ethischen und professionellen Berufsgeheimnis.
Ein Berufsgeheimnis? So ganz verstehen wir das nicht. Warum will das Archiv uns keine Auskunft geben? Wir fühlen uns jetzt ein bisschen zwischen zwei Stühlen. Durch unsere Recherche wissen wir, dass wir Katharina Peters nicht mehr vertrauen können. Aber trotzdem gibt es im Fall des Bildes Hinweise, dass etwas merkwürdig ist. Also auch, wenn Katharina Peters wirklich eine Erpresserin ist, könnte der Jawlensky trotzdem echt sein. Und so geheimniskrämerisch wie alle tun, könnte es sogar sein, dass Katharina Peters Ex-Mann das Bild jetzt einfach für sich behalten will. Um das Bild besser einschätzen zu können, lesen wir viel über Jawlensky und stoßen dabei auf eine Jawlensky-Ausstellung, die gerade im Museum Wiesbaden stattfindet. Einer der Kuratoren dieser Ausstellung ist der Kunsthistoriker Dr. Robert Ziegel-Gensberger. Seinen Namen haben wir nicht verfremdet. Er ist einer der wissenschaftlichen Beiräte des Jawlensky-Archivs, also einer der Menschen, die offiziell entscheiden können, ob ein Bild von Jawlensky echt ist oder nicht. Wir schreiben ihm und machen ein Treffen aus. Es ist mittlerweile Mitte Mai. Die Corona-Regeln lassen Dienstreisen wieder zu. Patrick und ich setzen also unsere Masken auf und steigen in den Zug nach Wiesbaden. Ein großes Foto des Bildes haben wir dabei und wollen es dem Jawlensky-Experten zeigen.
Okay, wir sind jetzt im Zug, Regionalzug nach Wiesbaden, weil wir noch einem weiteren großen Themenkomplex sozusagen nachgehen wollen, nämlich dem Thema des sogenannten Bildes von Jawlensky. Also sind jetzt in 20 Minuten ungefähr da und wir wollen einfach ehrlich gesagt auch nochmal gucken, wie denn die Bilder von Jawlensky denn alle so aussehen. Wir kennen ja bisher gar nicht so viele von ihm, müssen wir zu unserer Schande gestehen, als jetzt die nicht totalen Kunstprofis. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch mal ganz interessant, in dem Museum ein paar Bilder von ihm zu sehen und natürlich mit ihm idealerweise darüber zu sprechen, wie er denn das Bild, was wir dabei haben, so einschätzt.
Und dieses Bild wurde ja auch schon mal offenbar, wenn man den verschiedenen Seiten glaubt, in der Schweiz zumindest auf Fotos angeschaut und behauptet ja, dass das Signal aus der Schweiz vom Jawlensky-Institut eigentlich war, dass es recht vielversprechend sei, was man da sehe. Und die Gegenseite, also ihr Ex-Mann, sagt ja nun wieder, aber als er dort um eine Expertise bat, wurde sofort abgewunken und gesagt, das kann kein echtes Bild sein. Und auf der Spur dieses Bildes fahren wir jetzt nach Wiesbaden.
Was natürlich schon wahnsinnig interessant wäre, rauszufinden, wenn dieses Bild wirklich echt wäre, würde das natürlich an dieser Geschichte wahnsinnig viel ändern, weil dann wäre nämlich auf einmal tatsächlich sehr, sehr viel Geld im Spiel. Sie sagte uns gegenüber, ja, das Bild wäre, wenn es echt wäre, so bis zu 10 Millionen Euro wert. Ich habe jetzt nur mal so ein bisschen auf so Kunstauktions-Websites geguckt und ja, da scheinen diese Preise tatsächlich realistisch zu sein. Also
es wäre natürlich ein großes Wunder, ein derart wertvolles Bild eines so namhaften Malers für so wenig Geld auf eBay zu ersteigern. Aber Wunder gibt es ja manchmal.
Hallo, guten Tag.
Wir sind mit dem Herrn Dr. Zibel Gensberger verabredet. Stimmt. Journalisten aus München.
Gut.
Und sollten uns bei Ihnen melden.
Ich rufe ihn mal an und der kommt dann hier runter.
Super, danke.
Journalisten.
Genau, von der Süddeutschen Zeitung.
Schon draußen an der Wand des Museums hängt ein riesiges Plakat, bestimmt 10 Meter lang, das ein Bild von Jawlensky zeigt. Der Künstler hat eine Zeit lang in Wiesbaden gelebt. Die Stadt ist stolz darauf. Sogar eine Schule wurde hier nach ihm benannt, die Alexei von Jawlensky Gesamtschule. Kurz malen Patrick und ich uns aus, was wohl in der Kunstwelt los wäre, wenn sich das Bild tatsächlich als echt herausstellt. Es wäre eine Sensation. Nicht nur für unsere Geschichte, sondern für den ganzen Kunstmarkt. Der Jawlensky-Experte hat am Telefon gesagt, dass er uns durch die Ausstellung führen will. Er klang sehr begeistert, dass wir mehr über den Künstler erfahren wollen. Das Museum hatte wegen Corona geschlossen und ist erst seit einigen Tagen wieder offen.
So, jetzt grüß Gott, hallo, guten Tag.
Es kommen noch Leute, ist doch schön.
Ja.
Wir folgen dem Kurator durch das Museum. Er kann zu jedem Bild etwas sagen, erklärt uns Details zum Leben von Jawlensky und seiner Frau Marianne von Werefkin, die hier zusammen ausgestellt werden.
Nur zur Orientierung, es ist wirklich eine große Ausstellung. Es sind 190 Werke hier drin, es sind beide Künstler mit den besten Werken.
Patrick und ich sehen hier zum ersten Mal so viele Bilder von Jawlensky auf einmal. Und ehrlich gesagt sieht das Bild, das uns Katharina Peters gezeigt hat, schon etwas anders aus als die Gemälde, die hier an der Wand hängen. Das Gesicht der Frau auf dem Bild von Katharina Peters ist feiner gezeichnet als bei den Bildern, die wir hier im Museum sehen. Aber wir sind keine Experten. Die Unterschrift sieht jedenfalls genauso aus wie bei den Bildern, die wir hier sehen.
Also ich sehe, wir müssen mal wiederkommen, auf jeden Fall. Ja, können wir uns noch kurz hinsetzen für ein Interview einfach sozusagen, wo man nochmal so ohne die Raumgeräusche einfach noch ein paar Sachen... Das wäre super.
Vielleicht zu mir hoch ins Büro gehen, wenn das für
Sie okay ist. Uns interessiert jetzt natürlich, was sagt der Mann zu dem Bild von Katharina Peters? Wir haben Fotos davon dabei und wollen sie ihm zeigen. Und natürlich wollen wir wissen, wie dieses Jawlensky-Archiv denn eigentlich entscheidet, ob ein Bild eine Fälschung ist oder echt.
Darum entbrennt. Also gibt es noch sozusagen, sind noch irgendwo unentdeckte Jawlenskys? Oder wird man da häufig mit konfrontiert?
Also es sind immer wieder Werke, die dem Werkverzeichnis aufgenommen werden. Mhm. Genau, die auftauchen. Also die vorher nicht bekannt waren und die aufgenommen werden. Das wird auch immer wieder publiziert. Die sind auch einsehbar.
Wir holen jetzt das Foto des Bildes heraus und fragen, was er dazu sagt. Also ob es zumindest vorstellbar wäre, dass dieses Bild echt ist.
Ich will das im Vertrauen zeigen, gar nicht als für eine Expertise, weil wir haben ja selber nur ein Foto davon, wir kennen es auch nicht im Original, aber nur, was Ihr erster Gedanke dazu wäre, als jemand, der mit dem Werk...
Also ich sage Ihnen gleich vorneweg, es ist so, dass wenn wir hier, wir kriegen das ja oft, ich sage nichts dazu. Kein einziges Wort, weil es ist nämlich so, wenn das tatsächlich auch ein Stück weit die Gefahr besteht, wenn ich jetzt beispielsweise sage, ach, das sieht ja eigentlich ganz gut aus, müsste man aber dann prüfen und so. Dann kann später kommen, da wird das niedergeschrieben und dann heißt es, ja, das hat der Herr Zibel-Gensberger, der Jawlensky-Experte, geschrieben. Sieht Punkt, 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 ganz gut aus und schon ist man falsch.
Wir machen aus, dass wir das Aufnahmegerät erstmal ausschalten, damit wir ihn hier gar nicht erst falsch zitieren können. Und er sagt dann auch tatsächlich nichts, als wir ihm das Bild zeigen. Doch seine Mimik macht schon ziemlich deutlich, was er davon hält. Er rümpft die Nase und schüttelt ganz leicht den Kopf. Dann sagt er noch, Um das Bild wirklich beurteilen zu können, müsste man es im Original sehen. Doch das geht leider nicht, denn das Original hat ja Michael Peters. Und mit dem sind wir noch nicht in Kontakt. Die Nachrichten von Katharina Peters werden weniger in den ersten Monaten der Corona-Pandemie. Aber wir sind weiter in Kontakt mit ihr und haben ein Treffen ausgemacht für Mai 2020. Wir ahnen schon, dass es vermutlich das letzte Treffen werden wird. Mit ihrem alten Anwalt Werner Hagen haben wir in der Corona-Zeit immer wieder gesprochen. Vor allem, weil wir mehr Akten von ihm wollten. Er hatte uns beim letzten Besuch ja noch weiteres Material versprochen. Und im Mai kommen diese Akten dann bei uns an. Es sind mehrere tausend Seiten. Weil Patrick und ich beide im Homeoffice sind, besprechen wir diese neuen Aktenfunde per Videokonferenz.
Hallo Patrick.
Ja, hörst du mich? Hallo.
Hi, ich höre dich. Hörst du mich?
Ja, ich höre dich. Du, ich hab nur das Problem, dass ich partout keinen Kopfhörer mehr finde mit einem Eingang, also mit einem Mikro und einem Eingang, der in meinen Laptop passt, weil ich nur noch diese scheiß iPhone-Stecker habe.
Ach so, ja, verstehe. Und, okay. Aber ich glaube, das müsste wahrscheinlich auch so gehen.
Was wir da bekommen haben, mit ausdrücklicher Erlaubnis von Katharina Peters übrigens, sind die kompletten Prozessakten. Darin sind jetzt auch alle Beweise, die dem Gericht damals vorlagen. Und diese Beweise lassen jetzt eigentlich keine Zweifel mehr, dass Katharina Peters völlig zu Recht verurteilt wurde. So ziemlich alles, was sie uns erzählt hat, fällt in sich zusammen. Die Geschichte mit dem Namen Die Fontanelli zum Beispiel. So heißt ja dieser angebliche Mafia-Onkel, der ihren Ex-Mann ständig mit dem Tod bedroht haben soll. Katharina Peters sagt ja, diesen Namen hat ihr Mann aus einem Roman entnommen, den sie geschrieben hat. Aber sie selbst habe nie behauptet, irgendwas mit einer Familie Di Fontanelli zu tun zu haben. Doch in den Akten finden wir gleich mehrere Beweise, dass das nicht stimmt. Einer davon ist ein Lebenslauf, den die Polizei bei ihr gefunden hat. Darin schreibt Katharina Peters, dass sie aus der Familie Di Fontanelli stammt. Das steht da, schwarz auf weiß. Und noch etwas finden wir.
Naja, und also um sie zu verstehen, finde ich halt da nochmal diesen einen Brief, den sie beim Antrag der Namensänderung verfasst hat. Da wird sie wahrscheinlich wieder sagen, es hat nicht sie verfasst, aber es ist jetzt aus ihrer Perspektive in ihrem Namen geschrieben. Und da schreibt sie, mit meinem Nachnamen, den sie sich nun erwünscht, möchte ich gern die italienischen Wurzeln des Großvaters erkennbar machen und damit meine eigenen und erbitte eine Änderung auf Fontanelli. Fontanelli, ja, hat sie bisher ja immer behauptet, habe sie höchstens in dem Roman Der grüne Zweig verwendet. Heißt das so? Mhm.
Grüne Zweig? Ja. Und daraus, der grüne Zweig, ja.
Daraus habe dann ihr späterer Mann irgendwie seine Version gebastelt, aber sie selber schreibt auch schon an Behörden Briefe, wo sie diesen Namen gerne hätte.
Ja.
Sie
hätte einmal an Behörden und dann diesen Lebenslauf, wo es auch drin steht. Also es sind jetzt zwei Dokumente aufgetaucht, die ja, wie gesagt, bei einer Beschlagnahmung eines Computers sichergestellt wurden. Und das sind für mich schon relativ überzeugende Beweise. Ja, das ist jetzt nichts, was jetzt ihr Ex-Mann irgendwo hertaucht und sagt, oh, das habe ich hier gefunden bei mir. Sondern das ist ja schon ein relativ guter Beweis, wenn du Computer beschlagnahmst und da solche Dokumente drauf findest. Die halte ich auf jeden Fall für echt.
Wir können uns schon denken, wie Katharina Peters reagieren wird. Sie wird ziemlich sicher alles abstreiten. So war das bisher immer. Egal welchen Zweifel wir hatten, sie hat das irgendwie umbiegen können. Sie sagt dann Sachen wie, davon weiß ich nichts, das verstehe ich selbst nicht. Auch darüber sprechen Patrick und ich, als wir beide im Homeoffice per Videochat über unsere neuen Erkenntnisse sprechen.
Also was ich nochmal interessant finde, ist ja auch in diesen Akten jetzt, die wir neu bekommen haben, in diesen tausenden von Seiten, da gibt es ja auch Mails, die sie, die Beschuldigte, geschrieben hat, lange bevor sie den späteren Ehemann kennengelernt hatte, wo sie so auf Partnerschaftsannoncen geantwortet hat.
Ja, und da wird sie dann sagen, das hat sie nicht selbst geschrieben. Das wird schwer zu beweisen sein. Ich habe ihr aber dann ihren Adoptivvater, der ja der einzige andere mögliche sein kann, der das geschrieben haben könnte, den hatte ich ja nochmal angerufen und gefragt und er meint, er kann es 100% ausschließen, dass er das geschrieben hat. Dieser Lebenslauf ist definitiv nicht von ihm. Und es gibt ja dann noch viel solche weiteren Details. Ja, also zum Beispiel dieser Ehevertrag, den sie geschlossen hat, schon einen Monat bevor sie überhaupt geheiratet haben, haben sie ja schon einen Ehevertrag geschlossen. Also da kannten sie sich erst ein paar Wochen, sind sie zum Notar, haben den Ehevertrag geschlossen, der sehr zu ihren Gunsten ausgeht. Also der sozusagen sehr, ihr mehr Vorteile bringt als ihm.
Ehevertrag, Paragraph 5, Regelungen für gemeinsame Kinder. Punkt 3. Wir sind uns ferner darüber einig, dass die Vornamen gemeinsamer Kinder traditionell geprägt sein sollen und diese sich an der üblichen Namensgebung der Familie der Ehefrau orientieren sollen.
Also das klingt für uns schon sehr nach der Geschichte von der angeblichen Mafia-Familie, mit der Katharina Peters ihren Mann ja offenbar wirklich erpresst hat. Welche übliche Namensgebung in ihrer Familie soll denn da sonst gemeint sein? Und als wir den Ehevertrag weiter durchgehen, finden wir noch weitere Hämmer, die voll in das Bild passen. Denn was jetzt kommt, kann man sich eigentlich nicht anders erklären als damit, dass sie ihm wirklich von Anfang an eingeredet hat, aus einer adligen Familie zu stammen.
Ehevertrag, Paragraph 2, Vereinbarungen, Punkt 3. Für den Fall der Trennung verpflichtet sich Dr. Michael Peters, über Interna der Familie von Frau Katharina Peters Stillschweigen zu bewahren. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung hat er an seine Frau einen Betrag in Höhe von 50.000 Euro unverzüglich zu bezahlen. Punkt 5. Herr Dr. Peters und Frau Peters sind sich darüber einig, dass im Trennungsfall sämtliche Familienerbstücke, insbesondere Schmuck und Orden aus dem Nachlass des Großvaters von Frau Peters, wie zum Beispiel von Kaiser Wilhelm überreichte Manschettenknöpfe, an Frau Katharina Peters fallen.
Wir blättern staunend durch die Akten. Die Manschettenknöpfe von Kaiser Wilhelm. Was für ein Unsinn! Und so geht es seitenlang weiter. Auf einem der beschlagnahmten Computer haben die Ermittler dutzende Briefe und Mails gefunden, in denen Katharina Peters offenbar auf Kontaktanzeigen von wohlhabenden Männern antwortet. Das wirkt alles schon so, als wäre das von Anfang an der Plan gewesen, einen reichen Mann zu finden und ihn dann auszunehmen. Und in den Akten tauchen lauter weitere Zeugen auf, die sagen, Katharina Peters hat sich uns gegenüber als Prinzessin die Fontanelli vorgestellt. Das sagen Makler, die damals durch die Wohnung geführt wurden. Und das sagen auch Studienfreunde von Michael Peters, die sogar zu Protokoll geben, dass sie Katharina Peters damals immer nur in Begleitung angeblicher Bodyguards gesehen haben. Und es gibt eine eidesstattliche Versicherung der Mutter ihres Ex-Manns Michael Peters. Ja, ich weiß, diese eidesstattlichen Versicherungen nehmen langsam überhand. Aber diese eine wollen wir noch zitieren, weil sie so schön absurd ist.
Eidesstattliche Versicherung von Elisabeth Peters, Mutter von Michael Peters. Katharina hat mir während der Besuche und in Telefongesprächen Folgendes über sich und ihre Familie erzählt. Ich bin als Katharina Fontanelli in Italien getauft worden. Meine Mutter war die einzige Tochter des Grafen Fontanelli in Modena. Mein Onkel war mit meiner Wahl des Dr. Michael Peters als Ehepartner zunächst nicht einverstanden. Erst als er von meinem festen Willen überzeugt war, gab er nach. Michael Peters musste sich bereit erklären, für die kirchliche Hochzeit 7 Traditionspunkte zu beachten, von denen mir folgende noch in Erinnerung sind. Erstens. Für die Hochzeitsnacht muss das traditionelle Laken, das seit etwa 200 Jahren im Besitz der Familie ist, verwendet werden. Zweitens. Die Mutter des Bräutigams muss die Eheleute ins Ehebett geleiten und zur guten Nacht verabschieden. Drittens. Der Bräutigam muss der Braut vor der Hochzeit ein Ständchen singen. Viertens. Eine Audienz beim Papst ist Tradition.
Der finstere Onkel, der einer Ehe nicht zustimmt. Die 7 traditionellen Regeln zur Hochzeit. Mann, oh Mann. Patrick und ich fragen uns wirklich, wie Katharina Peters sich aus diesen ganzen erdrückenden Beweisen rauswinden will. Und wir haben noch mehr rausgefunden. Es gab da ja dieses Gutachten von einer Psychiaterin, die über Katharina Peters Mann geschrieben hat, dass er gefährlich ist und ein Mann mit hoher krimineller Energie. Als wir diese Ärztin anrufen, sagt sie, Katharina Peters und ihr Adoptivvater haben sie wochenlang unter Druck gesetzt, damit sie dieses Dokument unterschreibt. Die beiden standen schreiend und drohend bei ihr in der Praxis, bis sie irgendwann nicht mehr konnte. Die Ärztin sagt, es war ein Riesenfehler, dieses Gutachten zu schreiben. Sie musste sogar eine Strafe zahlen. Denn wer als Ärztin so eine Stellungnahme schreibt, ohne eine Person überhaupt zu untersuchen, macht sich strafbar. Katharina Peters weiß natürlich, dass die Psychiaterin dieses Gutachten längst zurückgenommen hat. Und trotzdem schickt sie es an uns. Aber noch irritierender finden wir Folgendes. Obwohl Katharina Peters ja wusste, wie dieses Gutachten zustande gekommen ist, und dass es falsch ist, hat sie uns selbst darum gebeten, doch mal mit der Psychiaterin zu reden. Sie hat uns sogar eine Schweigepflichtsentbindung gegeben, damit wir mit der Ärztin sprechen können. Und das ist uns in dieser Recherche ja noch öfter passiert. Katharina Peters nennt uns Zeugen, die sie entlasten sollen. Und wenn wir dann mit diesen Zeugen sprechen, sagen die uns, oh Gott, diese Frau hat uns Angst gemacht. Ich bin froh, nichts mehr mit ihr zu tun zu haben. Es wird Zeit, dass wir Katharina Peters mit unseren Erkenntnissen konfrontieren. Wir sind wieder im Zug. Wir sitzen hier wieder mit Masken auf, deswegen vielleicht klingen wir deswegen etwas komisch, aber es ist möglicherweise unsere letzte Reise nach, weil wir eigentlich jetzt das Gefühl haben, dass wir eigentlich genug Beweise zusammen haben, die zumindest an der Version, die uns die Frau erzählt, also massiv zweifeln zu lassen. Wir haben diese 6000 Seiten Dokumente jetzt nochmal bekommen von ihrem Anwalt, wo schon zum Teil wirklich hanebücherne Dinge drinstehen, die er, glaube ich, selbst zum Teil auch noch gar nicht gelesen hat. Also es wird auch interessant zu sehen, wie er denn jetzt mit diesen ganzen neuen Sachen umgeht. Also dieser Name Fontanelli, dieser angeblichen Mafia-Familie, taucht darin zum Beispiel auf, schon ganz früh. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein interessantes Treffen wird. Was meinst du?
Ja, ich bin gespannt, wie sie reagieren wird. So wie ich sie bisher erlebt habe, hat sie auf alles noch irgendwie eine noch verkomplizierende Antwort oder eine merkwürdige Begründung. Vielleicht ist sie aber auch tief enttäuscht von unserem Zweifel und schickt uns gleich wieder raus. Schauen wir mal.
Das wird echt interessant. Also bisher glaube ich auch, dass sie dann zu allem immer irgendeine Ausflucht findet. Ja, das habe ich gar nicht selber geschrieben. Ach, davon weiß ich nichts. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ja, wir sind jetzt mal gespannt. Wir haben die ganzen Sachen dabei, auch ausgedruckt, dass wir ihr das einfach alles mal zeigen können. Und sind wir mal wirklich gespannt, wie das jetzt wird.
In Kürze erreichen wir Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Hauptbahnhof.
Das war Das Millionenbild. Die fünfte Folge von Die Mafia-Prinzessin. In der nächsten Folge.
Wenn sie sie konfrontieren, dass sie lügt, ist die Gefahr, dass sie jemand anderen sozusagen herbeiholt, der ihnen schadet.
Ich urteile nicht darüber. Aber für mich ist so ein bisschen so ein Punkt, wo ich entweder frage, gibt es vielleicht doch eine andere Version dieser Geschichte oder was ist die ganze Wahrheit? Oder helfen Sie mir zu verstehen, dass die Version, die Sie darlegen, dass da irgendwas dran sein kann?
Die Mafia-Prinzessin, ein Leben voller Lügen, ist ein Fayo Original. Produziert vom SZ-Magazin und der Süddeutschen Zeitung. Redaktion und Autoren Patrick Bauer und ich, Till Krause. Dramaturgie Klaus Uhrig. Mitarbeit Laura Terberl. Produktion und Regie Carlo Sarski mit Unterstützung von Vincent Vitus Leitgeb und Julia Ongert. Sounddesign Bonnie Stoeff. Weitere Stimmen Sandra Seefried, Sebastian Brummer, Mascha Müller und Benedikt Zimmermann. Redaktion FAYO, Isabel Lübert-Rhein und Tristan Lehmann. Gesamtleitung FAYO, Benjamin Riesum, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann.